Guten Morgen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe einige, die nicht da sind. Ihr kennt den Spruch ja. Unsere Jugend oder ein großer Teil davon ist auf dem Energize Camp. Ihr kennt die Batterien, Energizer? Genau, das ist so ähnlich. Die lassen sich da aufpumpen, aufladen und werden hoffentlich neu begeistert mit neuer Energie und, keine Ahnung, erfüllt mit dem Heiligen Geist wieder zurückkommen. Und ja, da sind wir mal ganz gespannt. Ja, an Pfingsten ist die Wahl des Predigtthemas irgendwie ziemlich einfach, wenigstens in Pfingstgemeinden. Aber ich habe nachgeguckt, auch in der evangelischen Kirche wird heute über Apostelgeschichte 2 gepredigt. Und ja, deswegen predige ich heute auch was über den Heiligen Geist. Ich würde gern vorab mal fragen, also ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon Radio gehört habt, aber auf Radio 7 kam heute Morgen schon eine schöne Umfrage, auch was Augustin heute Morgen schon gefragt hat, was ist eigentlich Pfingsten? Und von da ist der Jesus in den Himmel aufgefahren bis hin zu, keine Ahnung, ich vergesse das immer wieder, war eigentlich alles dabei. Und ganz zum Schluss haben sie dann natürlich auch noch jemanden gefunden, der wusste, um was es bei Pfingsten geht. Ich möchte nicht nochmal fragen, um was es bei Pfingsten geht, sondern ich möchte von euch wissen, wer von euch ist sich sicher, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Wir werden das heute miteinander ein bisschen anschauen, was es mit diesem Heiligen Geist auf sich hat. So, jetzt habe ich gedacht, es geht da unten. Aber es ist irgendwie... Ah doch, wir kriegen das hin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es geht sogar. Wunderbar. Also, Gottes Verheißung. Wo finden wir eine Verheißung zum Heiligen Geist? Können wir hier ein großes Bibelquiz starten. Wir haben heute leider nicht die Zeit. Ich habe festgestellt, ich habe irgendwie doch ein bisschen zu viel vorbereitet. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich, indem ich schneller spreche, kann ich da helfen? Genau, ne, ich versuche es gnädig zu machen. Also, kann man das Licht irgendwie noch weiter ausmachen? Oh. Irgendwie auf dem Bildschirm sah das besser, oder könnt ihr den noch? Hellermann, der hat irgendwie so einen Energiesparmodus. Okay, also, Jesus sagt in Johannes 14, 16 bis 17, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. So, die Welt, das sind die Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Und das sind die Leute, die vermutlich heute Morgen von Radio 7 interviewt wurden oder auch von irgendjemand anderem, den die Welt nicht kennt, genau, und nicht sieht und auch nichts davon versteht. Und da kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, denn das ist das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, die Welt kennt den Geist nicht, die Welt sieht ihn nicht, die Welt kann ihn auch nicht empfangen. Aber, sagt er, ihr kennt ihn und er bleibt in euch. Und er bleibt bei euch. So, das ist das, was Jesus uns verheißen hat. Und die zweite Verheißung, die finden wir in Joel 3, das ist noch ein paar hundert Jahre älter. Da sagt der Prophet Joel, danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jeden Tagen meinen Geist gießen. Im Alten Testament, wir werden da nachher gleich nochmal drauf kommen, da war es so, dass die Menschen den Heiligen Geist nicht bleibend hatten, sondern dass es ein paar Leute gab, die von Gott irgendwie auf eine besondere Art und Weise befähigt wurden, weil sie eine besondere Aufgabe hatten. Also zum Beispiel die Propheten oder der Moses. Manche würden sagen, das waren auch ein Prophet, aber er wird nun typischerweise bei uns nicht unter die Propheten gerechnet. Oder eben auch verschiedene andere Leute. Werden wir ganz kurz nachher auch noch streifen. Aber die allermeisten Leute im Volk Israel, die hatten den Heiligen Geist nicht. Und deswegen ist es was ganz Besonderes, wenn der Prophet Joel hier sagt, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Damit meint er nicht Schweine und Rindfleisch, sondern er meint über alle Menschen. Okay? So. Und das ist eine Verheißung. Und als Petrus am Pfingstfest gefragt wird oder den Vorwurf gemacht bekommt, dass sie alle besoffen sind, da sagt Petrus, nee, das hat damit nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, was der Prophet Joel vorhergesagt hat. So. Der Petrus sagt dann, das, was ihr hier seht, das ist das, was Joel vorhergesagt hat. Und dann kommt in seiner Predigt ein paar Sätze weit hinten, kommt dieser schöne Satz. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Jetzt müssen wir uns ganz kurz ins Gedächtnis rufen, zu wem Petrus diese Worte gesagt hat. Wer war das? Die Juden, genau. Also, damals gab es das Fest Pfingsten noch nicht, das ist ja ein christliches Fest, sondern damals wurde Shavuot gefeiert, das Wochenfest. So, die Juden waren da, gab diese fünf großen Feste, wo sie nach Jerusalem pilgern mussten und da waren die Juden da, ganz, ganz viele. Jerusalem hatte, keine Ahnung, ein Vielfaches an Einwohnern zu der Zeit. Und all diese Leute waren zu der Zeit jetzt im Tempel und haben das Fest gefeiert. Und zu denen predigt Petrus nun und er sagt, diese Verheißung, nämlich Joel, was wir vorher gesehen haben, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Gibt es hier Söhne und Töchter? Da müssten Sie jetzt einer mehr melden als vorher. Also ich bin, letzte Woche war Muttertag, oder? Hat irgendjemand seiner Mutter was geschenkt? Oder? Nein? Ja? Ich lade meine Mutter heute zum Essen ein, weil wir letzte Woche in Südtirol waren. Also, wir sind alle Söhne und Töchter, okay? Also, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Gibt es hier jemand, auf den diese Verheißung zutrifft? Ja, ja, also, versteht ihr? Eure Söhne und Töchter, vielleicht nicht jeder, aber jedenfalls, das ist das, was gesagt wird. Eure Greise werden Träume haben. Hier, Greis. Schaut auf meine Haare. Da wisst ihr es. Okay? Wir werden Träume haben. Und Robert, träumst du? Und damit ist nicht gemeint die Träume. Manche sagen, wenn du Visionen hast oder wenn du Träume hast, dann solltest du abends nicht so viel essen. Das ist damit nicht gemeint, sondern da geht es um geistliche Träume. So wie Josef hatte, wo der Engel ihm erscheint und sagt, Josef, geh nach Ägypten oder komm auf dem anderen Weg wieder zurück. Eure jungen Wärter werden Gesichter sehen. Damit ist auch nicht gemeint das Gesicht von einem netten Mädchen, sondern damit sind Visionen gemeint, die Gott schenkt. Okay? Also das sind alles die Dinge, die verheißen werden. Und dann sagt Petrus hier, diese Verheißung gilt euren Kindern. Wer ist damit gemeint? Nein. Die Nachkommen der damaligen Juden. Ja. Gehört nicht alles uns, was in der Bibel steht. Also euch gilt die Verheißung. Damit waren die Juden gemeint, die dort waren, euren Kindern, eben ihre Nachfahren und allen, die in der Ferne sind. Jetzt, Luise, ja, jetzt sind wir dran. Genau. So, wir sind Mitteilhaber dieser Verheißung. So, die Visionen, die Träume, die Gesichter kommen näher. Also den Juden damals, den Nachfahren der Zuhörer und allen, die Gott hinzurufen wird. Was ist der Heilige Geist? Ich habe mal Fredel Fesel gehört, der hat irgendwie gesagt, der Heilige Geist sei ein Gas. Nicht ganz richtig, aber was ist der Heilige Geist? Er ist kein unpersönliches Etwas. Deswegen ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Der Heilige Geist, nach dem Heiligen Geist, muss ich nicht mit was fragen. Jetzt kann ich sagen, was ist Sigi? Kann ich sagen, gut, das ist ihr Spitzname oder so, aber das ist ja nicht, wenn ich sage, was ist Sigrid Kohn? Das ist falsch gefragt, denn es ist nicht was, sondern wer. Versteht ihr? Und wenn wir sagen, was ist der Heilige Geist, dann ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Denn der Heilige Geist ist kein Etwas, kein Einfluss, keine Kraft. Das ist immer, wenn ich, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist, irgendwie als Pastor machen die, glaube ich, einen Bogen um einen. Aber wenn Zeugen Jehovas an die Tür gekommen sind früher, das ist ein schönes Thema, mit ihnen zu reden. Was ist der Heilige Geist? Oder wer ist der Heilige Geist? Vor allem, wenn du weißt, und viele haben sich vorher gemeldet, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Okay? Da können wir dann sagen, ja, ist gut und recht, was ihr hier erzählt, aber ich weiß, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Wenn mich jemand fragt, ja, also weißt du, die Ute, das ist eigentlich bloß so eine Kraft, so ein Einfluss, dann würde ich sagen, du, ich kenne die Ute, und um jetzt mal Sister Act zu zitieren, und zwar im biblischen Sinn, ich kenne die, ich lebe mit der zusammen, ich rede mit der, ich mache so alles Mögliche mit der. Manchmal gehen wir cashen miteinander oder sonst irgendwas. So, wenn du mir erzählen willst, dass meine Frau nur ein Einfluss ist oder nur eine Kraft, dann würde ich sagen, also, weiß nicht, wo du das her hast, aber ich kenne sie. Und wenn wir das mit dem Heiligen Geist genauso sagen, dann können wir auch sagen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt und wenn wir Erfahrungen machen mit dem Heiligen Geist, dann können uns die Leute viel erzählen, was sie denken, was der Heilige Geist vielleicht wäre, ob wir wissen, dass er kein unpersönliches Etwas ist. So, und das wissen wir deswegen, weil in diesen Bibelstellen 1. Korinther 2, 10 bis 11, Epheser 4, Vers 30 und 1. Korinther 12, Vers 11, da steht, dass der Heilige Geist denkt, dass er fühlt und dass er will. Könnt ihr nachlesen, haben wir jetzt nicht die Zeit, aber es steht wirklich so da. Also mit dem Willen, bloß ganz kurz als Beispiel, da steht, der Heilige Geist teilt aus die Gaben des Geistes, wie er will. So, jemand, jetzt sage ich mal jemand, der denkt, der fühlt und der will. Das sind die typischen Anzeichen einer Person. So, wenn die Bibel darüber lehrt, dass der Heilige Geist denkt, dass er fühlt und dass er will, dann wissen wir, dass der Heilige Geist eben eine Person ist. Er ist auch nicht nur bloß ein Einfluss. So wenn man so sagt, ja, der Geist, der olympische Geist, so zum Beispiel, ja. Könnt ihr mal nachgucken, wie viel Einfluss der heute noch hat. Er ist nicht bloß ein Einfluss. Er wohnt in uns. Die Stelle haben wir gerade vorher gelesen. Er ist Gott in uns. So kann man es eigentlich formulieren. Mit der Dreieinigkeit haben wir es manchmal ein bisschen schwer. Ich war am Montag war ich mit einem Bruder von den Ulmer Baptisten in der Moschee in Ulm. Und da haben wir mit dem Imam ein Gespräch geführt. Und die Moslems haben noch mehr Probleme mit der Dreieinigkeit als wir Christen. Ich habe ihm nicht gesagt, dass wir Christen damit auch große Probleme haben. Aber sie haben aus anderen Gründen Probleme damit. Wir verstehen es nicht und sie glauben es nicht. Das ist natürlich ganz was anderes. Aber wenn ich versuche zu erklären, wie Dreieinigkeit funktioniert oder was das ist, mit Gott Vater haben die wenigsten Leute Probleme. Mit Gott Vater kann jeder was anfangen. Das ist Gott irgendwie. Und so ist auch in der Bibel oft formuliert. Gott und Jesus. Ich sage immer, theologisch gesehen ist so eigentlich nicht ganz korrekt, aber selbst in der Bibel ist manchmal so formuliert. Jesus, mit dem haben wir eigentlich auch keine Probleme, wenn wir sagen, Jesus, das ist Gott, der auf die Welt gekommen ist. So, das Wort wurde Fleisch. Die Frage ist dann nur, ist Jesus Gott oder nicht? Klar, darüber kann man sich dann auch mit Moslems streiten oder auch mit Zeugen Jehovas. So, aber beim Heiligen Geist, da wird es schwierig. Und da sage ich eben gern, das ist Gott in mir. Gott in dir. Das ist der Heilige Geist. Ich weiß nicht, welches Verhältnis du zum Wort Geist hast. Also, manche von uns, die denken bei Geist an Ghostbusters, an Gespenster, an irgendwas Unheimliches. Und da gibt es ja auch dieses Kinderspiel, wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Niemand. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir schnell weg. Kennt ihr das? So, das ist manchmal so ein bisschen so im pfingstlichen Bereich, wo man sich ein bisschen lustig macht oder das witzig macht über die Leute, die Probleme mit dem Heiligen Geist haben. Aber das ist so, wie ich es so empfinde bei vielen Leuten, die sagen, Geist ist irgendwie schwierig. Im Englischen gibt es ja zwei Wörter dafür. Das etwas ältere ist Holy Ghost, steht wirklich so. Und Ghost, klar, da ist dann irgendwie der Geist und seltsam. Oder eben Holy Spirit. Und im Moderneren sagt man dann eher immer Holy Spirit. Im Deutschen haben wir das leider nicht. Deswegen müssen wir uns mit dem Geist behelfen. Aber das hat nichts mit Geister oder mit Gespenster oder irgend sowas zu tun. sondern das ist einfach Gott, der in mir wohnt. Vielleicht halten wir es einfach so fest. Johannes 14, 17 bis 18 steht es. Jetzt habe ich vorher gesagt, dass im Alten Testament der Heilige Geist schon da war und dass er für die Propheten da war und so. Das möchte ich eigentlich bloß ganz kurz überspringen. Wenn du dich versuchst zu erinnern, was der Heilige Geist im Alten Testament getan hat, was fällt dir ein? Also Propheten habe ich schon genannt. Was fällt euch sonst noch ein? Was steht im Alten Testament, was der Heilige Geist getan oder bewirkt hat? Es wird schwierig, gell? Wurde der Geist ausgetrieben? Er hat gespielt, genau. Okay, also es gibt ungefähr 30 Stellen, ist jetzt auch schwierig, weil ihr es sicher nicht in der Reihenfolge sagt, wie ich es hier habe. Ich habe mal eine Studie gemacht und mal alles aufgeschrieben, wo der Heilige Geist vorkommt, was er tut. Es gibt 30 Stellen im ganzen Alten Testament. Zeigt uns auch ein bisschen was über die Wichtigkeit, die der Heilige Geist im Alten Testament hatte. 9-mal Weissagen oder Prophetie, also das sind die Propheten. Der Heilige Geist kam über so und so und er fing an zu weissagen. 5-mal hat es was mit Sieg zu tun, vor allem im Buch der Richter, denken wir an Simson, da kam der Heilige Geist über den und dann hat er die Feinde geschlagen. Denken wir vielleicht nicht so sehr dran, aber das ist im Alten Testament das zweitwichtigste Wirken des Heiligen Geistes, nämlich, dass der Heilige Geist Sieg geschenkt hat. Und da sehen wir schon, neutestamentlich heißt es, dass der Heilige Geist der Geist der Kraft ist. Und das steckt da mit drin. Ups, handwerkliches Geschick. Wer hätte dran gedacht? Bezaleel und Oholiab. Schon mal gehört? Waren zwei Männer im Alten Testament, die handwerklich begabt waren. Und da heißt es, ich habe ihnen meinen Heiligen Geist gegeben, damit sie die Stiftshütte bauen können. Mit Schnitzereien und Webereien und was weiß ich was. 2-mal körperliche Kraft. Da sind wir wieder beim Simson. Oder vielleicht ist das auch der Simson und der Sieg oben war was anderes, weiß ich nicht mehr genau. 2-mal wird geschrieben, dass die Furcht des Herrn durch den Heiligen Geist kam. Dann gibt es eben Visionen, Träume und Weisheit und sowas. Und ihr merkt schon, das war es dann eigentlich auch. Jetzt kommen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament, das ist nur ein Drittel von der Länge, wenn ihr in eurer Bibel mal nachschaut, wenn ihr zwischen Altem und Neuen Testament aufschlagt und ihr nicht einen großen Anhang habt oder sowas, dann ist die Mitte zwischen Altem und Neuen Testament ungefähr ein Viertel zu drei Viertel. Nicht die Mitte. Und trotzdem wird im Neuen Testament der Heilige Geist ungefähr 6-mal häufiger erwähnt. Also im Prinzip 18-mal häufiger. Als im Alten Testament. Und da sehen wir schon, dass im Neuen Testament offensichtlich was anders geworden ist. Dass da ein neues Zeitalter angefangen hat. Dass Gott, der im Alten Testament über einzelne Personen gewirkt hat, über Mose, über Elia, über Jeremia und wie sie alle hießen, jetzt gießt er seinen Geist aus, wie es in Joel hieß, über alles Fleisch, über alle Menschen. Und jetzt passiert was ganz Neues. Und plötzlich taucht dieser Heilige Geist, jetzt sage ich mal, 20-mal häufiger auf als im Alten Testament. Das zeigt uns, dass wir in einer neuen Zeit leben, in der Gott beschlossen hat, anders zu wirken, als er das früher gemacht hat. Und damit meine ich nun nicht, dass Gott heute anders wirkt als zu der Zeit der Apostelgeschichte. Das denken auch manche. Sondern was ich meine ist, dass Gott heute und in der Zeit der Apostelgeschichte anders wirkt als zu Zeiten des Alten Testaments. Im Durchschnitt kommt der Heilige Geist in jedem 40. Vers vor. Das finde ich ordentlich im Neuen Testament. Und der Heilige Geist wirkt praktisch in allen zentralen Punkten unseres Glaubenslebens mit. Und das wollte ich euch im Folgenden kurz zeigen. Eine Bemerkung noch vorab. Paulus nennt einen gesunden Christen einen Pneumatikus. Ihr kennt pneumatisch vielleicht von irgendwelchen Geräten. Es gibt einen Unterschied zwischen pneumatisch und hydraulisch. Hydraulisch ist mit Flüssigkeit, genau, also dem Wort nach mit Wasser. Heute nimmt man, glaube ich, eher Öl. Und pneumatisch ist mit Pneuma, Luft. Genau, So wird der Heilige Geist im Griechischen genannt. Luft oder Wind. Im Hebräischen Ruach, Luft oder Wind oder Atem. So, erster Punkt, was der Heilige Geist tut. Überführung. Damit ist nicht gemeint, dass man ein Auto transportiert, sondern dass jemand merkt, dass er was falsch gemacht hat. Der Heilige Geist überführt uns. Er zeigt uns, dass wir Dinge falsch gemacht haben. Und deswegen, wenn wir das erkannt haben, bekehren wir uns, hoffentlich. Manche erkennen, dass sie was falsch gemacht haben und bekehren sich nicht. Gibt es auch. Und ich zeige euch hier die Stellen. Ich lese nicht alle vor, um der Zeit willen. Aber, ups, das war zu viel. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt von der Sünde? Dass sie homosexuell sind, dass sie außereheliche Beziehungen haben, dass sie betrügen. Was sagt Jesus, was ist die Sünde? Dass sie nicht glauben an mich. Das ist eigentlich der einzige Kommentar, den Jesus hier zu der Sünde sagt. Das ist die wichtigste oder die ursprüngliche Sünde eigentlich, dass Menschen nicht an ihn glauben. Und eigentlich auch das größte Problem. Genau. Zum Rest habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Das Zweite, ich habe es so versucht, ein bisschen chronologisch zu machen. Das Zweite, was passiert, wenn wir erkannt haben, dass wir nicht perfekt sind und dass wir eigentlich Erlösung brauchen und uns bekehrt haben, ist, dass der Heilige Geist beteiligt ist bei unserer Wiedergeburt bzw. bei unserer Errettung. Da könnte man jetzt auch noch drauf eingehen, was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Wiedergeburt und Errettung. Aber lass ich jetzt mal gut sein. Jesus sagt im Gespräch mit Nikodemus: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also Wiedergeburt, dazu muss ich vielleicht doch noch was sagen. Heutzutage, wenn du heute auf die Straße gehst und fragst die Leute, in der Bibel kommt ja öfters das Wort Wiedergeburt vor. Was ist denn das? Dann wirst du in 70% der Fälle, würde ich mal schätzen, die Antwort bekommen, ja, das ist, wenn man wiedergeboren wird und wieder auf diese Welt kommt. Und dann kannst du eben als Mensch geboren werden oder als Kuh oder als Kakerlake oder wie auch immer, je nachdem, was du vorher in deinem Leben für ein Karma gehabt hast. Beziehungsweise, ja, ein bisschen falsch formuliert, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, was die Leute heute unter Wiedergeburt verstehen ist, ich habe früher schon mal gelebt, ich lasse mich hypnotisieren und dann kommt raus, keine Ahnung, ich war früher mal Ordensschwester oder was wir halt schön finden, oder ich war mal Ritter oder habe irgendwelche Kräuter gesammelt im Wald oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht das, was die Bibel unter Wiedergeburt versteht. Was die Bibel unter Wiedergeburt versteht, oder ich mache erstmal andersrum, was die Bibel zu dem Thema Reinkarnation sagt, das ist, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Also die Bibel sagt eindeutig, wir sterben nicht mehrmals. Wir sterben nicht, kommen wieder und wir sterben und kommen wieder und wir sterben und kommen wieder, sondern wir sterben einmal und danach kommt das Gericht. Danach wird Gott über uns richten. Das heißt, du hast auch keine 5 Chancen oder so. Oder wie es dann bei den Teletubbies immer heißt, normal, normal. Funktioniert nicht. Wir sterben und danach kommt das Gericht. Wir können auch nach dem Tod nichts mehr gut machen. Da hilft es auch nichts, irgendwelche Messen lesen zu lassen oder für Verstorbene zu beten oder, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Nachdem wir gestorben sind, wird Gericht gehalten. Nicht sofort, sondern mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Aber so, das ist das, was uns die Bibel dazu sagt. So, und jetzt spricht Jesus aber trotzdem von Wiedergeburt, indem er nicht durch Wasser und Geist geboren wird. Und damit ist gemeint, wir haben das kürzlich im Rahmen von der Taufe schon mal besprochen, dass unser alter Mensch quasi stirbt, dass der alte Mensch, ja, unser altes Wesen quasi stirbt und dass der neue Mensch geboren wird. Das ist ein geistlicher Vorgang. Der hat nichts mit unserem Körper zu tun, sondern unser Geist wird lebendig, wird wiedergeboren und deswegen ist da eben auch der Heilige Geist dran beteiligt. Gibt noch eine zweite Stelle und damit lasse ich es dann auch gut sein. Da zählt Paulus eine ganze Latte auf von Dingen, die nicht so gut sind, von Sünden und so. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist das, was passiert ist in unserer Wiedergeburt, in unserer Neuwerdung, wenn du so willst, dass wir reingewaschen wurden, dass wir ein neues Leben anfangen durften Und das passiert, wenn wir dieses Leben mit Jesus anfangen. Denn zu diesem Zeitpunkt, da nehmen wir Jesus an als unseren Herrn und als unseren Erlöser. Und wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, dann geht es im Normalfall damit einher. Das Vorige war ja, dass wir Sündenerkenntnis haben, dass wir unsere Sünden bekennen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist genau das, was da passiert. Genau. So, das Nächste, was passiert, wo der Heilige Geist einen ganz wichtigen Anteil hat und wo es ganz viele Bibelstellen dazu gibt, ist die Heiligung. Wir haben uns kürzlich in einem unserer Hauskreise darüber unterhalten, was Heiligung eigentlich ist. Beziehungsweise, was es mit der Heiligung auf sich hat. Es gibt in der biblischen Lehre immer wieder so Gegensatzpaare von schon jetzt und noch nicht, so hat es mal jemand formuliert. Und da zählt Heiligung auch dazu oder heilig sein. Dasselbe, bloß damit ihr so ein bisschen einen Einstieg findet, wo uns das ganz, ganz deutlich auch immer wieder begegnet, ist die Frage der Heilung. Nicht der Heiligung, sondern der Heilung. So, wir haben die Heilung schon jetzt. Das heißt, wir beten mit Kranken, wir vertrauen darauf, dass Gott die heilt. Aber wir haben sie auch noch nicht so, wie sie dann im Himmel sein wird. Also das heißt, nicht jeder, mit dem wir beten, wird gesund. Menschen sterben immer noch, ist so. Und ich sage immer, habt ihr bestimmt schon von mir gehört, man stirbt meistens nicht an Gesundheit. So, solange wir auf dieser Welt leben, ist unser Leben begrenzt. Das heißt, wir werden irgendwann sterben. Und das heißt, Krankheit gehört ein Stück weit auch zu unserem Leben. Das heißt, wir haben das Vertrauen auf Heilung, aber wir haben die Heilung nicht so, wie wir sie dann in der Ewigkeit haben werden, wo niemand mehr krank wird und wo wir immer heil sind. Wir können das nachvollziehen. Und so ähnlich ist mit der Heiligung. Das ist was, was uns auf der einen Seite gehört. Das ist das, was Gott uns zuspricht. Wir sind Heilige. Und auf der anderen Seite heißt es in 2. Thessalonicher 2,13, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. So, Heiligung heißt jetzt, du kannst so sagen, ich werde Jesus ähnlicher. Ich lasse mich verändern. Wir lassen uns verändern vom Heiligen Geist. Wir lassen uns umgestalten. Wir lassen zu, dass Gott uns dem Bild seines Sohnes ähnlich macht. Das ist das, was die Bibel uns darüber sagt. Zweite Stelle, 1. Petrus 1, 2. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das ist im Prinzip bloß nochmal so eine Erwähnung. Aber es heißt immer wieder die Heiligung des Geistes. Und das heißt einfach, dass wir diesen Stand, den wir auf der einen Seite schon haben, nämlich dass wir heilig sind, und auf der anderen Seite, dass wir leben eigentlich noch nicht so, wie es dem entspricht, was wir eigentlich sind, dass das mehr und mehr zur Deckung kommt und dass wir heilig werden, auch in unserem Wandel. Dann Leitung und Führung ist ein ganz wichtiger Punkt, was der Heilige Geist tut. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, hoffe ich doch, dass du dann betest. Und wenn wir Leitung und Führung von Gott bekommen, dann ist es im Normalfall der Heilige Geist, der zu uns redet, der uns sagt, was wir tun sollen. Auch dafür gibt es einige Beispiele. Der Geist sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Hintergrund, der Philippus, der war auf dem Weg in die Wüste, war in der Erweckung und Gott sagt zu ihm, Philippus, geh in die Wüste auf diese einsame Straße und dann sieht er einen Wagen dort vorbeifahren, der Kämmerer, Finanzminister, wenn du so willst, von Äthiopien, war unterwegs und er hat Jesaja 53 gelesen. Und der Geist spricht zu Philippus und sagt, geh zu diesem Wagen. Und der Philippus, der rennt los und geht zu diesem Wagen, kommt perfektes Timing genau zu der Stelle an, wo er darüber redet, Jesaja 53, der Knecht Gottes, der stirbt und so weiter und so fort. Und Philippus hat einen super Einstieg, hat ein super Gespräch, der Mann bekehrt sich, lässt sich taufen und gründet die koptische Kirche in Ägypten. Super. Also, der Heilige Geist hat gesprochen, Philippus hat gehört und es hat gut funktioniert. Oder Apostelgeschichte 10, 19, Petrus auf dem Dach sieht diese Vision und während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Und dann gibt er ihm nur Anweisungen, Da geht es darum, dass Petrus zum ersten Mal in das Haus von dem Heiden gehen sollte, um dort das Evangelium zu predigen. Der Heilige Geist redet, Petrus hört und er bekommt eine klare Anweisung, was er tun soll. Und das ist das, was eigentlich nur die ganz großen Männer Gottes erleben. Nämlich, dass der Heilige Geist redet. Manche schütteln den Kopf, wollt gucken, ob ihr wach seid und noch dabei seid. Das ist das, was uns allen gehört. So, wir dürfen damit rechnen, dass Gott sowas tut. Das wird er, je wichtiger das ist, desto eindrücklicher tun. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Dach seines Hauses lag, bei uns ein bisschen schwierig, und da kommt ein Tuch und da sind irgendwelche Tiere drin und dann passiert das dreimal und Gott spricht und was weiß ich. Oder ihr fallt vom Pferd, das passiert ab und zu mal, aber nach göttlichem Eingreifen und ihr seht ein Licht und eine Stimme und so. Das sind Berufungsgeschichten, die Gott oft tut, wenn es irgendwie wichtig ist und wir auf gar keinen Fall verpassen sollen, was er meint. Und je alltäglicher die Dinge sind, die Gott von uns will, desto unspektakulärer wird das Reden Gottes im Normalfall sein. Das heißt, wenn du auf das Reden Gottes wartest, dann wart nicht, dass der auf dem Himmel plötzlich die Wolken einen Schriftzug formen und sagen, besuch deine Nachbarin oder irgendwie sowas, sondern dann wird Gott es dir im Normalfall ganz still und leise in dein Herz sagen. Und es wird im Normalfall wenig spektakulär sein und trotzdem ist es der Heilige Geist, der das tut. Noch eine Stelle, Apostelgeschichte 16, 6 und 7. Da wird davon gesprochen, wie Paulus geführt wurde. Das könnt ihr auf der MP3 nachhören und dann auch nachlesen. Offenbarung und Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber die Tatsache, dass wir heute eine Bibel haben, die haben wir dem Heiligen Geist zu verdanken. Denn Jesus sagt, der Beistand oder der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher die Apostel das alles noch wussten? Ihr könnt ja nachher mal den Test machen, was ich in der Predigt gesagt habe. Stell dich vor, Jesus hält die Bergpredigt. 3 Kapitel. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, wenn du es liest. Ist vielleicht nicht ganz so lang wie meine Predigt. Und ich gebe zu, die Worte Jesu haben irgendwie schon auch noch ein bisschen mehr Gewicht. Muss man ja anerkennen. Aber hinterher schreiben die Jünger die Bergpredigt auf. Und da kann ich die Menschen verstehen, die sagen, ja, meine Güte, was die aufgeschrieben haben. Die hat sich jeder an was anderes erinnert und so. Aber hier steht, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So funktioniert das. So hat Gott dafür gesorgt, dass das, was wir heute als Bibel haben, auch wirklich das ist, was damals gesprochen wurde, was der Wahrheit entspricht und was Gott wollte, dass wir haben. Jesus hat sicher noch viel mehr gesagt. An das hat der Heilige Geist die Menschen nicht erinnert. Oder sie haben gesagt, man kann nicht alles aufschreiben, schreibt Johannes. Okay? Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also hier sagt Jesus nochmal, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass all das, was wir wissen müssen, dass uns das offenbart wird. Und hier am Schluss, das Kommende wird er euch verkündigen, da können wir an die Offenbarung des Johannes zum Beispiel denken, wo der Heilige Geist Dinge gesagt hat, oder wir denken an die Hungersnot, von der uns berichtet wird in Apostelgeschichte, dass die vorhergesagt wurde, dass sie angefangen haben zu sammeln für die Bedürftigen, noch bevor die Hungersnot eingetreten ist. Finde ich auch mal interessant. Wir hören immer, da ist ein Erdbeben passiert. Interessant wäre es doch mal, wenn jemand von euch aufstehen würde, würde sagen, Leute, im September wird es ein großes Erdbeben geben in der Schweiz und wäre gut, wenn wir unsere Geschwister dort unterstützen könnten. Lasst uns mal ein bisschen Geld zusammenlegen, damit wir das Geld dann gleich schicken können, wenn es soweit ist. Vielleicht brauchen wir sowas heute nicht mehr, weil wir ja Nachrichten haben, wo das schnell funktioniert. Damals war das wichtig. Interessante Geschichte da zu diesem, er wird euch Dinge offenbaren, die passieren werden. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von einem kleinen armenischen Jungen, der Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Gottesdienst gesagt hat, es wird eine große Verfolgung geben, dass die Armenier verfolgt werden von den Türken. Und dass ganz, ganz viele umgebracht werden. Und die Menschen damals, ich weiß nicht, wie die das geprüft haben, jedenfalls, die haben sich darauf eingelassen und viele der Armenier sind damals ausgewandert. Hunderttausende haben sich aufgrund dieser Prophetie aus dem Staub gemacht und sind gegangen. Und die, die geblieben sind, von denen sind Hunderttausende gestorben. Krasse Geschichte, finde ich. Und das ist genau das, was der Heilige Geist tut. Das ist im Übrigen was, wo uns die Bibel nichts nützt. Manche Leute sagen ja, die Prophetie hat aufgehört, weil wir heute die Bibel haben. Habe ich schon mehrfach gesagt, dass das weder von der Schriftauslegung her Sinn macht, noch dass es von der praktischen Anwendung her Sinn macht. Denn es gibt keine Bibelstelle auf dieser Welt, die sowas bewirken könnte, wie das, was ich euch gerade erzählt habe. Dazu brauchen wir das unmittelbare Reden des Heiligen Geistes, was uns vorhergesagt ist und was uns versprochen worden ist von Jesus und womit wir auch rechnen dürfen. Gut. Gebet. Habt ihr gewusst, dass der Heilige Geist uns beim Gebet hilft? Wem von euch ist schon mal passiert, dass ihr nicht wusstet, was ihr beten sollt? Jetzt sollten eigentlich alle Hände hochgehen, aber vielleicht bist du irgendwie weiser als ich. Ich komme oft an den Punkt, wo ich mir denke, entweder mir fällt jetzt nichts mehr ein zu beten, oder dass ich sage, in der Situation, da weißt du gar nicht, was du beten sollst. Sollst du für das beten, sollst du für das beten. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist das, was wir vorher gehört haben. Und jetzt, ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Diese Hilfe beim Gebet, die passiert auf zwei Ebenen. Das erste ist, dass der Heilige Geist uns einfach lehrt, wie wir beten sollen. Das heißt, dass wir so, wie wir wissen, wir sollen jetzt das und das tun, so wissen wir dann eben, wir sollen das und das beten oder wir sollen überhaupt beten, sodass wir wissen, was wir beten sollen. Die zweite Möglichkeit ist die, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen und so wie es da steht, der Heilige Geist sich selbst für uns verwendet. Das ist das, was die Bibel als Zungenrede bezeichnet oder als Sprachengebet oder wie auch immer man das sonst nennen will. Der Heilige Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, wir können beten für Dinge, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und wir müssen auch nicht wissen, wofür wir beten, denn der Heilige Geist betet in und durch uns. Das ist eine Möglichkeit, die wir als Christen haben, dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und das ist was ich jedem einfach ans Herz legen möchte, sich danach auszustrecken. Wir werden nachher vielleicht noch ein bisschen darauf kommen, wenn ich noch Zeit habe. Hilfe in Anfechtung. Wir können jetzt ganz, ganz viele Punkte durchmachen. Ich mache es jetzt einfach mal, ich nenne die Punkte jetzt einfach mal, weil sonst wird es hier ganz, ganz lang. Apostelgeschichte 9, 31 wird es gesagt, Römer 8, Vers 16, wo es heißt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Woher wissen wir, dass wir Gottes Kinder sind? Ja, weil es der Pastor uns gesagt hat. Oder derjenige, bei dem ich mich bekehrt habe, der hat mir das gesagt. Und seitdem glaube ich das. Nee, der Heilige Geist selbst gibt dir Zeugnis. Also, ich denke, jeder kommt in seinem Leben mal an einen Punkt, wo sich die Frage stellt, bin ich eigentlich ein Kind Gottes? Du hast gesündigt und dann kommt der Teufel und sagt, ha, du willst ein Kind Gottes sein und es geht ja gar nicht und so. Und da gibt es diesen schönen Spruch, das nächste Mal, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. So, wir dürfen wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, auswendig lernen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. So, und wenn der Teufel das nächste Mal kommt und sagt, das kann Gott dir nicht vergeben, dann kannst du sagen, Moment, ich kenne mich besser aus in der Schrift. In meiner Bibel steht, wenn ich meine Sünde bekenne, wird Gott mich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Ende. Punkt. Keine Diskussion. Und ich bin Gottes Kind. Ich weiß das, weil der Heilige Geist zu mir redet. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, gibt es zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Erstens, du bist kein Kind Gottes. Zweitens, du hast Dinge gehört in der Lehre, die dich auf den falschen Weg schicken und wo du dem Reden des Heiligen Geistes in dir nicht mehr glaubst, weil du den Menschen, die dir was anderes gesagt haben, mehr glaubst oder weil du den Lügen des Feindes mehr glaubst, als das, was im Wort Gottes steht. Im Wort Gottes steht, wenn wir ihm unser Leben geben, dann sind wir gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Steht es in deiner Bibel auch? Das ist die Wahrheit. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist entweder menschlich oder teuflisch. Und wenn wir dem Heiligen Geist glauben, dann ist es eben auch eine Auswirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Habt ihr schon mal was von der Frucht des Geistes gehört? Hoffe ich doch. Galater 5, 22. Manche sagen die Früchte des Geistes. Aber eigentlich ist nur eine Frucht. Was heißt eine Frucht? Das ist das, damit ist gemeint, was wächst, wenn der Heilige Geist in uns ist. Die Frucht des Apfelbaumes ist ein Apfel oder sind mehrere Äpfel. Die Frucht des Weinstocks sind Trauben. Ja? Die Frucht der Disteln sind Kletten, Dornen, was weiß ich was. Die Frucht vom, wo kommt das Atropin her? Also von irgendeiner Giftpflanze ist halt Gift. Versteht ihr? So, jede Pflanze, jedes Gewächs hat eine Frucht. Ist das, was wächst, das, was rauskommt. Die Frucht des Geistes, kriegen wir es zusammen. Ich gebe euch einen Tipp, es sind 9 Worte. Eierkuchen. Friede, Freude. Na. Geduld. Langmut ist dasselbe, Geduld. Freundlichkeit. Güte. Genau. Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Liebe haben wir noch vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Also Liebe, die Frucht des Geistes ist Liebe. Manche sagen, all die 8, die jetzt noch kommen, das sind eigentlich immer spezielle Formen der Liebe. Braucht ihr nicht mitschreiben, steht in eurer Bibel. Zweitens, Freude, Friede, genau. Langmut, das ist dasselbe wie Geduld. Freundlichkeit hatten wir auch schon, Güte hatten wir schon, Treue. Gut für Ehen, aber auch gut für Gemeinden. Gut für Freundschaften, gut für alles Mögliche, Treue, echt gut. Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Keuschheit. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wachsen lässt. So, jetzt möchte ich dich fragen, brauchst du dich jetzt nicht zu melden, brauchst du dich nicht zu outen, aber gibt es irgendeinen Punkt, wo du feststellst, da habe ich Mangel? Das läuft irgendwie nicht so wirklich gut. Also, ich bin schon geduldig, aber besonders lang dauern sollte es nicht. Oder ich bin freundlich, solange alles so läuft, wie ich das will. Oder ich bin treu, solange ich keinen besseren finde. Ja? Also wir merken schon, da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Oder ich habe keinen Frieden. Oder Liebe. Ich habe zu wenig Liebe. Ich kann mich nicht beherrschen. An jedem dieser Punkte gibt es vielleicht jemanden, der hier sitzt und der sagt, ja, an dem Punkt müsste ich eigentlich, das müsste anders sein in meinem Leben. Ich müsste eigentlich freundlicher sein. Ich müsste mich mehr unter Kontrolle haben. Ich müsste sanfter irgendwie sein. Und wenn du an einem dieser Punkte Probleme hast, dann liegt das, würde ich jetzt mal unterstellen, daran, dass der Heilige Geist in dir sich nicht so entfalten kann, wie er das sollte. Und dabei geht es nicht darum, und bitte hör mir jetzt gut zu, dabei geht es nicht darum, dass wir mehr Heiligen Geist bräuchten. Guck mal, ich habe hier ein Glas, aus dem trinke ich ab und zu. Deswegen wird das Glas immer leerer. Wenn ich jetzt sage, ich habe Durst, dann liegt es daran, dass in dem Wasser nicht, in dem Glas nicht genug Wasser drin ist. Und wer trinken kann, hat es auch einfacher beim Predigen. So, was muss ich machen, wenn das Glas zu wenig Wasser hat? Ich brauche mehr Wasser. Deswegen gibt es Christen, die sagen, ich brauche mehr Heiliger Geist. Jetzt erinnern wir uns nochmal ungefähr 35 Minuten zurück. Ja, das ist über alles Fleisch, habe ich da auch gesagt, aber wir haben noch was anderes gesagt. Der Heilige Geist ist keine Flüssigkeit und auch kein Gas. Wenn du zu wenig Frucht des Geistes hast, liegt es nicht daran, dass du zu wenig Geist hast. Wir brauchen nicht mehr Geist. Ich kann nicht oben Klappe auf Geist reinfüllen. Wenn du zu wenig Frucht des Geistes hast, dann liegt es nicht daran, dass du zu wenig Geist hast. Warum? Weil der Heilige Geist ist eine Person. Du brauchst nicht mehr Geist, sondern der Geist braucht mehr von dir. Weil manche Leute sagen, Gott darf in mir wohnen. Okay? Wohnzimmer ist okay. Hobbyraum muss nicht sein. Schlafzimmer, tabu. Küche, mal gucken, ab und zu vielleicht. Versteht ihr? Die Tatsache, dass es in diesen Punkten in unserem Leben Probleme gibt, ist, dass der Heilige Geist nicht überall Zutritt hat. Dass er uns nicht überall verändern darf. Es geht nicht darum, dass wir mehr Heiligen Geist bräuchten. Es geht darum, dass wir uns dem Heiligen Geist mehr öffnen müssen. Verstanden? Ganz wichtiger Punkt. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, sowas nennt die Bibel übrigens vom Heiligen Geist erfüllt sein. Da haben wir wieder das Bild mit dem Wasser. Aber das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, mein Haus ist erfüllt von meiner Frau. Dann heißt es nicht, irgendwie, ich habe den Hahn aufgedreht und da strömt jetzt immer mehr Ute rein oder so. Sondern dann heißt es, dass die überall nicht ihr Unwesen, sondern ihr Wesen treibt. Dass die mein ganzes Haus erfüllen darf mit ihrer Gegenwart. Versteht ihr? Und so ist in der Bibel auch gemeint. So, wenn du Mangel hast in einem dieser Punkte, dann bitt Gott nicht um Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch. Ah, guck mal. Ich finde es einfach toll, wie in der Bibel alles zusammenpasst. Das ist nicht vom Menschen zusammengestellt worden, sondern das ist Gottes Wort. So, wenn du zu wenig Freude hast, dann bitt Gott nicht um Freude, sondern leb im Geist. Dann wirst du Freude haben. Wenn es dir schwerfällt, dich zu beherrschen, dann bitte Gott nicht, dass er dir hilft, dich zu beherrschen, sondern lass den Heiligen Geist wirken und tu das, was er dir sagt. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir, weil ansonsten schieben wir immer Gott die Schuld zu. Sagen, Gott, gib mir mehr Freundlichkeit. Gott, mach mich langmütiger. Es hat nicht funktioniert. Ach Gott, jetzt mach doch bitte endlich. Als ob Gott dran schuldig wäre. Gott ist nicht verantwortlich, dass wir nicht freundlich sind. Wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben. Okay? Gut. Dann gibt es noch die Gaben des Geistes. Peter Schneider würde jetzt eine ganz tolle Predigt halten, nur über diese zwei Punkte mit den neuen Glocken und den neuen Früchten. Ich weiß, ob ihr das schon mal gehört habt. Super Predigt, finde ich total beeindruckend. Haben wir heute nicht die Zeit. Aber es sind auch 9 Stück. Kriegen wir die auch zusammen? Okay. Also. Lasst hören. Glaube? Keine Geistesgabe, aber auch wichtig. Prophetie? Zungenrede, Heilung? Weisheit? Prophetie ist gleich. Unterscheidung? Erkenntnis? Liebe ist bei der Frucht? Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich zeige es euch. Ach so, kommt erst was anderes. Oje. Ich mache es erst mal durch, damit wir es mal gesehen haben. Und dann kommen wir nachher zurück. Das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glaube, Krankenheilung, Wundertaten haben wir noch vergessen. Brauchen wir so selten. Irgendwie Sonne rückwärts laufen lassen und so. Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenrede und Auslegung. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf jeden einzelnen dieser Punkte einzugehen. Und ich sage euch mal eins, ich persönlich finde es auch nicht furchtbar wichtig, dass wir genau wissen, was ist jetzt Wort der Weisheit und was ist Wort der Erkenntnis. Mir ist es vollkommen egal, ob die Leute wissen, was sie machen, solange sie diese Gaben betätigen. Ja? Es ist nicht wichtig, dass du weißt, was nun genau Krankenheilung biblisch gesehen ist. Wichtig ist, dass du mit Kranken betest und die gesund werden. Ich gucke mir alles so an. Genau, Amen wäre das richtige Wort. Also mir ist das total wichtig. Natürlich kann man lehren darüber und wie glaubt man richtig und welche verschiedenen Formen von Glauben gibt es und sowas. Aber das Entscheidende ist, dass wir Glauben haben. Dass wir Gott vertrauen und dass wir diesen Glauben umsetzen. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Wozu brauchen wir Geistesgaben? Also die Frucht des Geistes, vielleicht, da habe ich nichts dazu gesagt, aber ich denke, das leuchtet da ein. Die Frucht des Geistes hat was mit Heiligung zu tun, dass wir Gott ähnlicher werden. Gott ist freundlich, Gott ist gütig, Gott ist Liebe und so weiter und so fort. Wozu brauchen wir die Geistesgaben? Paulus sagt uns, wir sind aufgefordert, in diesen Geistesgaben zu leben, um den Leib aufzubauen. Okay? Die Geistesgaben sind nicht dazu da, um zu beweisen, dass wir richtige Christen sind. Ich bin geistlicher als du, weil ich habe 4 Geistesgaben und du hast bloß 2. Oder meine Geistesgabe ist größer als deine Geistesgabe. Oder sonst irgendwas. Oder dass wir sagen, ich bin jetzt auch ein richtiger Christ, weil ich kann jetzt auch in Zungen reden. Das ist nicht der Punkt. Wir bauen den Leib auf, 1. Korinther 12 und in 1. Korinther 14, 4, da wird uns erzählt, dass wir uns auch selber aufbauen können. Ich gehe mal davon aus, also Paulus sagt es hier speziell im Punkt auf die Zungenrede, wo er sagt, der in Zungen redet, das versteht niemand, aber er baut sich selber auf. Aber eins darfst du mir glauben, wenn der Erste, mit dem du betest, gesund wird, dann bist du aufgebaut. Und dann gehst du mit breiter Brust durchs Leben und sagst, boah, Gott hat mich gebraucht. Vielleicht sagst du auch, oh je, Gott hat mich gebraucht. Muss ich mich verstecken, damit sowas nicht nochmal passiert. Nachher verlangt Gott von mir noch vielleicht irgendwas, was ich nicht will. Aber es baut uns auf. Ich habe einen Freund, der versucht hat, im prophetischen Bereich zu wachsen. Und dann hat er, der hat im Krankenhaus gearbeitet in der Zeit, im Keller unten. Und dann hat er dort jemanden getroffen und Gott hat ihm das irgendwie so aufs Herz gelegt. Er soll die ansprechen aufs Evangelium. Und er hat gesagt, irgendwie er braucht einen Aufhänger. Und dann hat Gott, so dachte er, ihm offenbart, wie sie heißt. Und das hat er ihr dann gesagt. Und eins könnte man glauben, als er mir erzählt hat, was er da erlebt hat, da war er aufgebaut. Er hat ihr gesagt, du heißt so und so, gell? Gut, war vielleicht nicht ganz so beeindruckend, weil den Namen hätten wir vielleicht auf anderen Wege rauskriegen können, aber bei ihm war es halt nicht so. Und das ist so was, wenn wir erleben, wie Gott uns benutzt, um andere Menschen aufzubauen oder um andere zu heilen, um anderen Gutes zu tun. Oder wenn wir erleben, wie Gott uns selber aufbaut durch die Gaben des Geistes, dann werden wir stark. Unterstützung des Dienstes, 1. Korinther 14, 24, das ist, glaube ich, die Stelle, wo es heißt, wenn jemand reinkommt und ihr werdet alle prophetisch reden und dann wird er von seiner Sünde überführt und wird auf die Knie fallen und wird sagen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Zeichen. Genau. Für wen? Das lassen wir jetzt mal gut sein. Ich muss auf die Uhr gucken. Ich denke, ich mache nach dieser Folie Schluss und dann können wir den Rest vielleicht noch privat klären. Hat jeder Christ Gaben? Hat jeder Christ den Geist? Hat jeder Christ Frucht des Geistes? Brauchen wir noch ein besonderes Erlebnis? Unser Präses Johannes Justus hat uns einen Brief geschrieben, den lese ich jetzt nicht vor, wo er halt nur mal betont hat, wie wichtig es ist, dass wir doch die Geistestaufe erleben und eben noch was dazu bekommen. Und da gibt es viele Leute, die sagen, wieso, ich bin doch wiedergeboren, ich bin doch Christ, ich brauche doch nichts mehr, ich habe alles, was ich brauche. In Jesus ist mir alles geschenkt. Hat auch seine gewisse Berechtigung. Epheser 1, Vers 13 heißt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Das ist wichtig. Und ich sage das immer wieder, ist egal, ob du Kranke heilst, ob du prophetisch reden kannst, ob du die Zungenrede hast oder nicht, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist. Paulus sagt, wir können mal gucken, bis er kommt. Genau. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, jeder, der zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist. Wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und dich vorher nicht gemeldet hast, und aber weißt, ich gehöre zu Jesus Christus, dann darfst du dich ab jetzt melden, auch wenn du nichts davon spürst. Weil du hast den Heiligen Geist. Noch besser ist, du spürst es und kannst es voller Überzeugung sagen. Aber es ist ein Unterschied, ob wir den Heiligen Geist haben, ob der in uns wohnt irgendwo, oder ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Also ob der Heilige Geist in uns so wirken kann, wie er das möchte. Und das ist der eigentliche Unterschied. Und das ist das, weshalb wir Pfingsten so mit Nachdruck feiern und weshalb wir sagen, das ist wichtig. Weil Pfingsten lehrt uns, dass es ein Unterschied ist, ob wir den Heiligen Geist haben oder ob wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Die Jünger, wann haben die den Heiligen Geist empfangen? Am Pfingsten? Johannes 20 oder 21 oder sowas, da erscheint Jesus den Jüngern vor der Himmelfahrt und weit vor Pfingsten und er sagt, er blies sie an und er sprach, empfangt Heiligen Geist. So, die Jünger haben nicht am Pfingsten den Heiligen Geist empfangen, sondern die haben den Heiligen Geist lange vor, also lange vorher, ein paar Tage vorher jedenfalls, aber sie haben den Heiligen Geist vorher empfangen. Was ist am Pfingsten passiert? Am Pfingsten hat Gott ihnen ein übernatürliches Ereignis geschenkt, wo der Heilige Geist plötzlich, jetzt sage ich mal, auf übernatürliche Weise das ganze Haus in Beschlag genommen hat. Habt ihr schon mal so Besuch bekommen? Du machst die Tür auf und plötzlich ist dein ganzes Haus erfüllt von Kindern oder Verwandten oder irgend sowas. So ähnlich war Pfingsten auch. Die Reaktionen der Jünger waren entsprechend auch ein bisschen irritierend. Das war was Besonderes. Es gibt solche Erlebnisse, dass es plötzlich passiert, dass man emotional überwältigt ist, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das, was innerlich passiert, nämlich, dass der Heilige Geist mich erfüllt, dass ich dem Heiligen Geist Raum gebe. Und das ist das, was ich euch für Pfingsten mitgeben möchte. Wisst ihr, wir können Pfingsten feiern. Wir können jedes Fest feiern. Wir können sagen, ja, wir verstehen, was da passiert. Wir verstehen, was an Weihnachten passiert. Klar, an Weihnachten ist Jesus geboren. Und ihr kennt den Satz, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in mir, es würde mir nichts nützen. Wir wissen, was in Ostern passiert ist. Jesus ist auferstanden. Ja, ich weiß das. Aber wenn es nicht dazu führt, dass ich zu diesem Auferstandenen eine Beziehung habe, dann wird es letztendlich keine Frucht bringen. Wir können im Gegensatz zu vielen unserer Zeitgenossen wissen, was am Pfingsten passiert ist. Dass der Heilige Geist gefallen ist, dass die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, dass sie angefangen haben, in Zungen zu reden, dass sie umgestaltet wurden, dass sie plötzlich mutig waren, rausgegangen sind, das Evangelium verkündet haben oder wie vorhin ja jemand gesagt hat, der Geburtstag sozusagen der Kirche, wo die Kirche gegründet wurde, alles richtig. Aber solange das Kopfwissen bleibt, bringt es letztendlich nichts. Paulus sagt, wenn ich alles hätte, auch wenn ich die ganzen Geistesgaben hätte und habe die Liebe nicht, dann ist es wie so ein schallender Gong oder sowas und umgekehrt genauso. Was wir brauchen, ist das ganze Paket. Es hilft uns nicht, nur die Gaben zu haben ohne die Liebe, aber es ist auch nicht richtig, wenn wir nur die Liebe haben und keine Gaben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Amen. War jetzt nicht der Schluss. Ein paar Sachen sage ich noch, aber dann sind wir schon am Ende. Was am Pfingsten für uns wichtig ist, ist, dass es für uns Pfingsten wird. Und ich weiß nicht, wo du jetzt steckst. Manche von uns, die sind sehr, sehr feurig und sehr, die leben im Geist und das finden sie toll und die freuen sich an den Gaben und die wünschen sich, dass es mehr wird und so. Und manche, die haben auch schon Dinge gehört, wo sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist und überhaupt und ich traue mich da nicht so richtig und so. Und ich möchte einfach Mut machen heute Morgen. In meiner Bibel sagt Jesus, wenn ihr den Vater um was Gutes bittet, dann wird er euch nichts Schlechtes geben. Ich sage es jetzt in meinen eigenen Worten. Wenn du Gott bittest, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn du Gott bittest, dass er Gaben des Geistes in deinem Leben offenbar macht, dann wird nichts Schlimmes passieren. Glaubst du mir das? Du brauchst es mir nicht glauben, glaubst Jesus. Denn Jesus sagt es nicht zu irgendeinem Thema, sondern er sagt es zu dem Thema Heiliger Geist. Lies es nach. Ich weiß nicht genau, was steht, aber wenn dich interessiert, können wir es uns nachher anschauen. Hab keine Angst. Egal, was du bisher erlebt hast, egal, was du bisher gehört hast, streck dich aus. Rechne damit, dass Gott in deinem Leben was tut. Rechne damit, dass Gott zu dir redet. Rechne damit, dass Gott dir Botschaften gibt für die Gemeinde, für einzelne Leute. Bete darum, dass Gott zu dir redet, dass er dir Weisheit schenkt, wie du dich entscheiden sollst. Bete darum, dass du mit Menschen beten kannst und die gesund werden. Dass du Wunder tun kannst. Die Bibel sagt, wir sollen nach den Gaben streben. Streben ist aktiv. Das ist nicht, Herr, ich warte jetzt mal, was kommt. Du darfst mir schenken, was du willst, bis auf die und die Gabe, die hätte ich gar nicht so gern. Sondern streben heißt, Herr, ich möchte. Ich möchte. Da darfst du dann sagen, gib mir. Da darfst du dann so ein Spatz sein. Gib, 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 gib. Dürfen wir tun. Wenn du sagst, ich habe das schon probiert und es hat nicht funktioniert. Auf der Gemeindefreizeit in Ulm hat meine Tochter Zeugnis gegeben. Das ist manchmal gut, wenn man hört, wie seine eigenen Kinder Zeugnis geben, weil mir war die Geschichte so auch noch nicht wirklich bekannt. Meine große Tochter hat darum gebetet, dass sie in Zungen reden kann. Und da ist sie nicht zum Papa gekommen. Der hat mit sich beten lassen und die hat immer wieder probiert und hat immer wieder mit sich beten lassen und war irgendwie dann schon ganz frustriert, dass es bei ihr halt nicht klappt. Aber die ist dran geblieben. Und das finde ich klasse. Und irgendwann, weiß nicht genau, wie es passiert ist, hat sie angefangen. Ja. Wisst ihr, wie es bei mir war? Da kam der große Prediger und hat mir die Hände aufgelegt und hat gesagt, empfange den Heiligen Geist. Und dann ist aus mir herausgebrochen. So arbeitet Gott mit mir nicht. Vielleicht macht er das mit dir. Weiß nicht, bei mir war es anders. Ich saß in der Küche in unserem Bistro in Ulm und dann habe ich angefangen und habe gesagt, gut, jetzt fange ich einfach mal an. Und dann habe ich in Zungen geredet und seitdem ist es da. Mit der Prophetie hat es bei mir bisher noch nicht so geklappt, aber wir haben vorher gehört, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. So, ich bete weiter, dass es mit der Prophetie klappt. Ich habe auf der Gemeindefreizeit einen Eindruck weitergegeben, ein älteres Ehepaar, und die waren davon so geflasht, dass sie hinterher gleich noch Zeugnis geben mussten. Ist mir bisher noch nie so passiert, aber wer weiß, vielleicht tut sich ja was. Möchte ich einfach Mut machen. Versuch dich auszustrecken, versuch damit zu rechnen und leb da drin. Und ich möchte einfach noch das Angebot machen für diejenigen, wir könnten jetzt hier noch, was weiß ich, Lobpreis machen und dann kommt er nach vorne, während die Musik spielt und dann werde ich gesalbt, euch die Hände auflegen und dann werden ganz tolle Dinge passieren. Ja, ich werde es heute nicht so machen. Aber wenn du es möchtest, wenn du möchtest, dass jemand mit dir betet und wenn dir es wichtig ist, dass es nicht Bruder X oder Schwester Y ist, zu denen du auch gehen kannst und die auch mit dir beten können, dann darfst du auch gern zu mir kommen. Oder eben auch zu jemand anderem. Betet miteinander. Ich mache auf jeden Fall das Angebot, dass ich hier sein werde und dass ich mit dir bete. Sei es, dass du getauft wirst im Heiligen Geist, dass du erfüllt wirst im Heiligen Geist, dass du Gaben empfängst, dass die Frucht des Geistes bei dir endlich wächst und die Säfte da in dir fließen. Oder wenn du krank bist, ich habe festgestellt, mein Salböl wird so langsam alt. Habe schon länger nicht mehr gebraucht. Ich habe mir gedacht, ich predige aber auch nicht mehr drüber. Also wenn du mal gesalbt werden möchtest wegen Krankheit, darfst du kommen. Oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach, dass wir diese Zeit uns nehmen. So, jetzt habe ich eure Geduld lange strapaziert, aber ich hoffe, dass ihr was davon hattet und dass ihr es mitnehmen könnt. Und vor allem, dass sich in eurem Leben auch was ändert. Nämlich, dass der Heilige Geist mehr Raum in euch bekommt. Und dass ihr anfangt, euch all den Segen abzuholen, den Gott für euch hat. Und dass wir eine Gemeinde werden, die mehr und mehr im Geist dient und unsere Stadt erreicht mit der Liebe und mit dem Angebot Gottes. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns alles schenken möchte. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Diejenigen von uns, die dir ihr Leben gegeben haben. Herr, wir dürfen glauben und auch erleben, Herr, dass du in uns lebst, dass du zu uns redest, dass du mit uns gehst. Du siehst, wo jeder Einzelne jetzt steckt. Du siehst, wo jeder Einzelne Probleme hat oder wo vielleicht so Wachstumsknoten auch bei uns sind. Und ich möchte jetzt einfach bitten, Herr, dass du kommst mit deiner Freiheit und dass du freisetzt, Herr, in jedem von uns deine Gaben, deine Frucht. Das, wo wir bisher dein Wirken blockiert haben. Dass du Erkenntnis schenkst über die Räume, wo wir dich bisher nicht reingelassen haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns zu jemand machst, von dem wir mit Fug und Recht sagen können, er oder sie ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dass man das merkt, Herr. dass so wie es in der Bibel steht, Herr, dass von unserem inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Herr, das hast du nicht von irgendwas gesagt und auch nicht von der Liebe und von der Freundlichkeit, sondern du hast gesagt, dass es sich auf den Heiligen Geist bezieht. So schenk's, Herr, dass wir solche Quellen sind, wo die Menschen, die mit uns zusammenkommen, was von deinem Heiligen Geist zapfen können, wo sie trinken können an der Quelle des Lebens und wo wir Menschen sind, die Segen weitergeben können. Schenk uns, Herr, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was ist, sondern dass wir uns ausstrecken nach dem, was du für uns hast. Amen.